Ich begrüße euch auch ganz herzlich und wir wollen jetzt die Predigt hören, wo es mehr darum geht, eben einen Text in der Schrift auszulegen, ihn zu verstehen und auf unser Leben anzuwenden. Und wir haben letztes Mal aus Maleachi Kapitel 2 gelesen und ich würde euch bitten, nochmal Maleachi aufzuschlagen mit mir, wer eine Bibel hat. Der Prophet Maleachi, das letzte Buch im Alten Testament. Und wir wollen heute wieder auf die gleichen Verse eingehen. Wir haben letztes Mal vor allem das Schwergewicht auf die Auslegung gehabt, den Text zu verstehen. Und ich möchte aber heute mit euch mehr auf die Anwendung eingehen, weil hier einfach gewichtige Dinge sind für uns und Dinge, die wir auch auf unser Leben persönlich anwenden sollen. Und für den Kontext, auch gerade für die, die vielleicht nicht dabei waren, lesen wir noch einiges auch aus Kapitel 1 dazu. Also Maleachi, erstmal ab Kapitel 1, Vers 1. Dies ist der Ausspruch, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr. Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, Edom ist das Volk von Esau, die Nachkommen von Esau, wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinem Namen verächtlich macht. Und dann Vers 8. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringe es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Heerscharen. Und dann gehen wir weiter zu Kapitel 2 und wir lesen dort nochmal diese ersten 9 Verse. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste. Und man wird euch zu ihm hintragen. Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Heerscharen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Darum habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person anseht. Bis hierin das Wort Gottes und wir wollen noch einmal zusammen vor unseren Herrn kommen und beten, dass er uns hilft. So bitten wir dich, Jesus Christus, unseren Hohepriester, dass du uns lehrst, Und dass du dein Wort auslegst und es anwendest auf unser Leben, uns überführst, auch da, wo wir Schuld haben. Ja, du hast durch deinen Propheten Maleachi auch dieses schreckliche und drastische und scharfe Wort gegeben. Und wir wollen die Schärfe der Schrift nicht abmildern. Denn wir sind gewiss, dass auf deinen Lippen, Herr, die Erkenntnis ist und dass du der Bote des Herrn für uns bist. Und wir wollen dich ernst nehmen mit deinem Wort. So bitten wir dich aufgrund deines Blutes und aufgrund deines Opfers, dass du uns segnest heute Morgen. Amen. Amen. Ich möchte euch, bevor wir diesen Fokus und Schwergewicht auf die Anwendung auf unser Leben machen, nochmal etwas mitnehmen in die letzte Predigt. Und wir haben gesehen dort, dass ein Schlüsselthema bei Maleachi die Furcht Gottes ist. Und wir sehen immer wieder, dass Gott diese Furcht bei seinem Volk auch einfordert. Er sagt am Ende von Kapitel 1 zum Beispiel, dass sein Name gefürchtet ist unter den Heidenvölkern. Und er weist die Priester zurecht, weil sie ihn eben nicht recht ehren. Und es ist ein Schlüsselthema, um dieses Buch Maleachi wirklich zu verstehen. Und es soll auch die Frage aufwerfen, ja, woran erkennt man denn einen Gottesfürchtigen? Und diese Frage wird in vielerlei Hinsicht in Kapitel 2 auch beantwortet. Und Gott redet hier zu einer bestimmten Gruppe, nämlich zu diesen Priestern im Volk. Und er sagt ihnen, dass gerade die Priester diese Gottesfurcht nicht ausüben. Sie verachten Gott zum Beispiel dadurch, dass sie falsche Opfer zulassen. Sie lassen zu, dass Menschen Opfer bringen, die Gott nicht würdig sind. Aber auch bei der Anwendung des Gesetzes sehen sie den Menschen an. Das haben wir letztes Mal gesehen, haben wir hier im Vers 9 gesehen. Wenn zum Beispiel ein Armer kam, haben sie anders reagiert, als wenn ein hoher Beamter kam. Und Gott sagt diesen Priestern im Kern eigentlich eine Botschaft. Er sagt, deine Einstellungen, deine Handlungen, die haben Konsequenzen. Wenn wir nochmal Vers 17 lesen in Kapitel 2, das haben wir letztes Mal auch gelesen, der letzte Vers in Kapitel 2, ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit eurem Reden und ihr fragt noch, womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Sie sagen also, es gibt keinen Unterschied, ob wir Gutes tun oder Böses. Sie sagen, es gibt keinen Gott, der unsere Handlungen auf uns zurückbringt und uns richtet für unsere Taten. Und Gott sagt, doch, ich bin ein Gott des Gerichts. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wir haben das mit diesem Bild des Pflanzens, was auch Paulus dann benutzt im Galaterbrief. Wir säen Pflanzen und wir ernten dann keine anderen Pflanzen. Wir säen nicht Tomaten und ernten dann Karotten, sondern das, was wir pflanzen, ernten wir. Oder wir können es mit einem Boomerang vergleichen. Ein Boomerang, der wird geworfen und er kommt wieder zurück. Und wir sehen dieses Muster immer wieder bei Maleachi. Wir sehen, dass in Kapitel 1 die Priester Gott verunehren. Und in Kapitel 2 haben wir diese drastische Reden gesehen, wie Gott sie verunehrt, dass er ihren Kot ins Gesicht schmiert. Er spielt an auf diese rituelle Tätigkeit des Opferkults, wo sie den Kot rausnehmen mussten aus dem Opfertier und aus dem Lager bringen. Und Gott sagt, er macht das mit ihnen. Er verunreinigt sie, weil sie ihn verunreinigt haben. In Vers 2 sagt er ihnen, Kapitel 2, Vers 2, dass sie ihn verachten, dass sie ihm nicht die Ehre geben. Und in Vers 9 sagt er, dass er deswegen die Verachtung des Volkes über sie bringt. Und wir haben dann auch angeschaut, was dieser Bund mit Levi bedeutete. Und ich möchte das heute ein bisschen wiederholen und auch nochmal vertiefen, und um euch diese Tragweite auch zu zeigen und auch zu zeigen, wieso das auch uns direkt betrifft. Als neutestamentliche Gläubige an Jesus Christus. Wir haben gesehen, dass Jesus und eben Gott durch seinen Prophet an diese Priester sich richtet. Und Gott schaut dann zurück mit ihnen ab Kapitel 2, Vers 4, damit mein Bund in 4b, damit mein Bund mit Levi bestehe. Und wir haben mit diesem Bund, wir haben diesen Bund ein bisschen angeschaut zusammen und gesehen, der geht Jahrhunderte vor der Zeit Maleachis zurück, wo Gott mit diesem Stamm Israels, diesem Stamm der Leviten, einen Bund geschlossen hat, um ihnen den Tempeldienst eigentlich zu geben. Und wir haben gesehen, direkt nach der Geschichte des goldenen Kalbs, dass die Leviten die waren, die sich auf die Seite Gottes stellten. Und Gott bestätigt dann ihr Priestertum. Gott segnet sie mit dem Priestertum. Wieso? Weil sie sich gerade sogar gegen ihre Familienangehörige gestellt hatten in ihrem Eifer für Gott. Und es gibt mehrere Beispiele im Alten Testament, wo man diese Einstellung bei den Leviten sieht. Und wir wollen eine zusammen ansehen heute, wo ein besonderer Levit eben diese Einstellung besonders verkörpert, nämlich das ist dieser Pinhas oder Pineas. Und wenn ihr mit aufschlagen wollt, das ist in 4. Mose Kapitel 25. Die Kinder Israels betreiben wieder Götzendienst, wieder wie beim goldenen Kalb. Und sie betreiben Unzucht mit den Töchtern Moabs, die sie zu Götzendienst verleiten. Und Pinhas greift dann ein für den Herrn in seinem Eifer gegen die Sünde und er tötet einen Mann, der eben eine moabitische Frau zu sich genommen hat. Und Gott sagt dann, und ich zitiere jetzt aus Kapitel 25, Vers 11, 4. Mose, dass Pinhas hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, sodass ich die Kinder Israels nicht vertilgt habe in meinem Eifer. Seht ihr, wie diese Mittelrolle, wie Pinhas eintritt, wie die Leviten als Puffer sozusagen zwischen dem Volk und Gott steht, sodass sie nicht vertilgt werden. Und dann sagt Gott, darum spricht zu ihm, siehe, ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens. Aha, das wird doch zitiert in Maleachi 2. Mein Bund mit ihm war Leben und Frieden, sagt Maleachi. Ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens und es soll ihm und seinem Samen nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums zufallen, dafür, dass er für seinen Gott geeifert hat und so Sühnung erwirkt hat für die Kinder Israels. Also dieses Muster ist immer wieder gleich. Sie eifern für Gott. Sie fürchten Gott, sie haben den Mut, sich gegen andere Israeliten zu stellen, die gegen den Herrn sündigen und sie bekommen den Segen. Aber die Priester zur Zeit von Maleachi, 100 Jahre nach dem Wiederaufbau des Tempels und der Mauern um Jerusalem, eine Zeit des verhältnismäßigen Friedens und der Lauheit aber auch, und sie verachten Gott. Und sie bekommen den Fluch. Und der zentrale Punkt, den der Prophet hier immer wieder macht, ist, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben. Und das zentrale Problem, könnten wir sagen, bei den Priestern damals, ist, dass sie das nicht sehen, dass sie diese Wahrheit, dass die ihnen verborgen ist. Und sie sind blind, sowohl für die Züchtigung Gottes in ihrem eigenen Leben. Gott sagt ja im Vers 3, dass Gott schon diesen Fluch über sie gebracht hat. Ihr müsstet es nur sehen, ihr Priester. Und sie sind aber auch blind für den Gehorsam ihrer Vorväter und für den Zusammenhang der Leviten und dem Segen der Leviten. Ich möchte noch diesen letzten Gedanken zu den Adressaten von Maleachi machen, zu den Priestern. Was ist eigentlich der Bund mit Levi jetzt und wer gehört zu diesem Bund? Weil wenn wir das Alte Testament lesen, dann wissen wir, dass dieser Bund fortbestehen wird. Durch Jeremia sagt Gott, dass der Bund mit Levi unmöglich aufhören kann. Das ist Jeremia 33, Vers 20. So spricht der Herr, wenn ihr meinen Bund betreffs des Tages und meinen Bund betreffs der Nacht aufheben könnt, sodass Tag und Nacht nicht mehr zu ihrer Zeit eintreten werden, dann wird auch mein Bund mit meinem Knecht David aufgehoben werden sodass er keinen Sohn mehr habe, der auf seinem Thron regiere, und mit den Leviten, den Priestern, dass sie nicht mehr meine Diener seien. Wie man das Heer des Himmels nicht zählen und den Sand am Meer nicht messen kann, so will ich den Samen meines Knechtes David mehren und die Leviten meinen Priester. Und im nächsten Buch, im Buch Matthäus, kommt dieser Hohepriester und dieser Sohn Davids. Und er bringt sein Blut zum Vater und er setzt sich zu Rechten Gottes und ihm ist alle Macht gegeben und er erfüllt den Bund Davids und den Bund Levis. Und wenn wir zu ihm gehören, wenn wir an ihn glauben und ihm gehorchen, dann sind wir, sagt Petrus, in 1. Petrus 2, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Das heißt, dieser königliche Bund mit David und der königliche Bund, der priesterliche Bund mit Levi, wird durch Jesus Christus in all denen fortgeführt, die Christus dienen. Und so auch zum Beispiel, wie die Priester im Alten Testament hier in Malachi 2 den Auftrag bekommen zu lehren, so haben wir auch den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Und wie Petrus es sagt, die Tugenden dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und deswegen hoffe ich, dass ihr seht, dass dieser Text eine Relevanz hat für uns, wie er damals für die meisten Israeliten nicht hatte. Gott redet hier wirklich zu uns. Er redet zu seinem Priestertum, zu seinem Bund und zu denen, die in dem Bund Levis sind. Und so betrifft dieser Text nicht nur Pastoren und Lehrer in der Gemeinde. Er hat eine große Anwendung für uns, ja, aber er betrifft auch jeden Einzelnen von uns, die wir im Bund Levi sind, jeden einzelnen Christen. Bei jedem gläubigen Vater und Mutter findet er Anwendung. Bei jedem gläubigen Dachdecker und Vertriebler und Arzt. Wir alle teilen diese hohe Berufung der Leviten, nämlich Gott zu repräsentieren in dieser Welt. Und so redet dieser Text sehr deutlich auch zu uns. Und es ist ein konfrontativer Text, weil er uns konfrontiert mit unseren Handlungen und mit den Auswirkungen unserer Handlungen. Und er stellt uns die Frage, wie ist es bei dir? Lebst du vor dem Herrn in der Gottesfurcht und im Gehorsam? Oder lebst du für Menschen, indem er die Person ansieht, Vers 9. Achtest du in deinen Entscheidungen und deinen Prioritäten Gott oder dich selbst? Und wenn Letzteres auf uns zutrifft, wenn wir für uns leben, wenn wir so sind wie die Priester, dann sagt uns Gottes Wort, siehe die Konsequenzen in deinem Leben. Siehe, dass Gott dein Leben fruchtlos macht und dass du auf der Stelle trittst, und zwar schon vielleicht seit Jahren. Und vielleicht ist es bei dir auch schon so weit, dass die Leute, denen du Gottes Wort hättest vorleben sollen, dich als unglaubwürdig verachten und belächeln. Und das ist eine Schande, liebe Geschwister, wenn das so ist bei uns. Dann sagt uns Gottes Wort die Tatsache, dass in manchen Bereichen deines Lebens du vor einem Scheiter, einem Scherbenhaufen stehst, und gescheitert bist, das liegt nicht an deinem Umfeld und es liegt nicht primär an deiner Erziehung oder an den Situationen in deinem Leben und du kannst Gott nicht die Schuld geben. Und dieser Text sagt uns allen, sieh in deinem Leben, in deiner Biografie und ich sehe diese Stellen in meinem Leben, siehe, wo du erntest, was du gesät hast. Ob positiv oder negativ. Und wir wollen das ernst nehmen, wir wollen zusammen einige Indizien anschauen, dass Gott vielleicht gegen uns sein könnte. Und wir wollen das nicht einfach an uns vorbeigehen lassen. Was Malachi sagt, ist, dass wenn sie nur ihr eigenes Leben anschauen sollten und würden, und wenn sie es vergleichen würden mit dem Segen, den ihre Vorväter bekamen, dann würden sie sehen, dass Gott gegen sie ist. Und vielleicht sagen einige von euch, ich erlebe so wenig Segen in meinem Leben. Ich erlebe wenig Freude am Herrn, wenig Kraft vor meinen Freunden, vor meinem Arbeitskollegen zu bezeugen. Ich sehe wenig von Gottes Zeugnis in meiner Familie und stattdessen, wenn ich wirklich ehrlich bin, viel Elend und Gottlosigkeit. Und dann sagt dir die Schrift, du erntest, was du säst. Wenn du törichte Entscheidungen triffst, dich mit Dingen fütterst, die weltlich sind und falsche Prioritäten hast, wieso bist du dann überrascht, dass Gott nicht handelt? Der Grund, dass du überrascht bist, ist, dass du Gott nicht fürchtest, denn Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wenn ihr seid wie ich, ein Mensch, der sündig ist, dann habt ihr auch gewisse Einwände, gewisse Argumente eures Herzens gegen diese Wahrheit. Und vielleicht kennst du diese Stimme in dir, die sagt, das ist doch stolz zu sagen, dass der Herr einem Menschen für seine gerechten Taten vergolten hat. Es ist ja alles Gnade, in der wir leben. Aber wahre Gottesfurcht zeichnet sich immer wieder dadurch aus, dass wir mit den gerechten Konsequenzen unserer Saat rechnen und dass wir Gottes Strafen fürchten und seinen Lohn begehren sollen. Manche von uns sind wie Kain und die sehen, dass Gott diesen Abel segnet, den anderen, dem Mitmenschen. Und sie sehen, Gott hat sein Opfer angenommen und sie beneiden ihn deswegen. Und sie sagen, Gott, du segnest den und nicht mich, das ist nicht fair. Und was sagt Gott dem Kain? Gott sagt, ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Also Gott sagt ihm, wenn dein Opfer mit der rechten Haltung und Gottesfurcht gebracht worden wäre, dann hätte ich auch deines angenommen. Und dann könntest du dein Haupt erheben. Und wir wollen uns auch die Frage stellen, tendieren wir dazu, den anderen zu beneiden für das Gute, was Gott ihm gibt, ohne zu sehen, dass vielleicht beim anderen womöglich viele Jahre treuer Gehorsam und Gottesfurcht vorangegangen sind. Während Gott vielleicht nur die Reste unseres Lebens bekommt. Zuerst kommst du, dann du und dann Gott. Zuerst deine Arbeit, zuerst deine Bequemlichkeit, zuerst deine Gesundheit und dann die Priorität der Gemeinde, des Wortes Gottes und des Gebets. Und vielleicht sagen einige von euch, Philipp, ich verstehe das nicht ganz. Hier in Kapitel 1 haben wir doch gesehen, dass Gott erwählt, wen er will in seiner Liebe. Und zwar, wir haben auch letztes Mal gesehen, wie Paulus ja auch Malachi 1 zitiert und er sagt, bevor Jakob und Esau irgendwas getan haben, ob gut oder böses, erwählt Gott den Jakob und nicht den Esau und sagt, Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst. Und du sagst vielleicht, Erlösung ist doch pure Gnade, ohne die Werke des Menschen. Wie ist das jetzt vereinbar mit diesem Prinzip der Gerechtigkeit, mit dem Prinzip der Saat und Ernte hier in Kapitel 2? Und wir haben das letztes Mal ganz kurz angeschaut, aber ich möchte es etwas deutlicher nochmal sagen. Wir sehen es ganz hilfreich, wie Malachi es ja hier formuliert. In Malachi 2, Vers 5 sagt Malachi, mein Bund mit Levi war Leben und Friede und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Also Malachi bezieht sich auf die Geschichte Levis im Alten Testament, wo wir immer wieder sehen, dass der Gehorsam Levis zum Segen führt. Aber Malachi dreht es um. Gott durch seinen Propheten sagt, Gott gab ihm seinen Bund, damit er Gott fürchtete. Also was kam zuerst? Im ultimativen Sinn, laut Gott in Malachi, Gottes Bund kam zuerst mit Levi. Offensichtlich fürchteten sie Gott, weil Gott sie dazu bestimmt hatte. Vor Gott, in Gottes Herzen und In Gottes Sinn war es, dieses Volk zu erwählen als Leviten, noch vor Grundlegung der Welt, erst recht vor dem goldenen Kalbereignis. Das heißt, sie beteten das Kalb nicht an, sie kamen zu Mose, als er sie rief, weil Gott beschlossen hatte, sie mit Leben und Frieden zu segnen. Und Gott steht zu Beginn. Gott gibt ihnen den Gehorsam und den darauffolgenden Lohn für diesen Gehorsam. Und er bestätigt seinen Bund. Und das ist kein Widerspruch zu Kapitel 1. Und wir sehen das im Leben von Jakob und Esau genauso, nicht wahr? Wir sehen, dass das Neue Testament, wenn es zurückschaut auf das Leben von Jakob und Esau, beide Seiten betont. Römer 9 sagt, als die Kinder noch nicht geboren waren, weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, und dann das Zitat Malachi 1, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Also wir sehen, dass das Neue Testament klar lehrt, dass Gott prädestiniert und dass Gott sagt, wer zu ihm kommen wird, wen er ziehen wird, wen er mit seiner Gnade überwältigen wird und wer verworfen wird. Aber im Neuen Testament heißt es auch in Hebräer 12, Vers 15, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau. Ja, es war Esau, der die Frauen des Landes suchte, wo der Trieb ausschlaggebend war für seine Entscheidungen. Ein gottloser Mensch, der um eine Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Was hat Esau gesagt? Er hat gesagt, ich verkaufe das, was Gott meinem Vater und meinem Großvater gegeben hat an Segnungen und Verheißungen. Ich verkaufe es für eine Linsensuppe. Er hat es verachtet, er hat Gott verachtet. Und dann seht im Vers 17, denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde. Gott bringt die Konsequenzen seiner Entscheidung über diesen Esau. Er hat Gottes Gnade versäumt. Und das Wichtige ist, dass der Hebräerbriefschreiber nicht einfach sagt, er konnte nichts dafür, weil er eh von Anfang an von Gott verworfen wurde. Vers 15 sagt, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Und er redet dann über Bitterkeit, dass du vielleicht zornig bist über jemanden oder über jemanden, der dich reizt und du diesen Zorn hegst oder über eine Situation, über einen Umstand bitter wirst und du nährst das. Dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei, der Filme schaut, die nicht gut sind, der sich mit Dingen beschäftigt, die schmutzig sind. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, dann wirst du, wenn du das tust, unter Tränen zusehen, wie Gott dein Leben auseinandernimmt. Und du hast es vielleicht schon gesehen. Und wie er die Früchte deiner Handlungen auf dich bringt. Und das ist schrecklich. Also die Bibel, könnten wir sagen, sagt beides. Ultimativ ist es Gott, der erwählt, wem er gnädig sein will. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Römer 9, Vers 15. Und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Aber diese Tatsache, dass letztlich alles auf Gott zurückgeht und auf seine Gnade, die verhindert nicht das Saat-Ernte-Prinzip. Sie verhindert nicht, dass wir mit unseren Entscheidungen und Taten und Einstellungen bekommen, was wir ernten. Und im Gegenteil, Gott beruft seine Erwählten gerade dadurch, dass sie merken, dass das, was sie säen, sie auch ernten werden, dass sie aufwachen dafür, dass sie beginnen nachzudenken und dass sie ihr Leben dann reformieren und aufhören, Gott zu spotten und beginnen, Gott ernst zu nehmen und ihre Verantwortung zu sehen. Und tatsächlich ist es so, wenn wir dieses Prinzip der Saaternte nicht wahrnehmen, dann verlieren wir auch den Blick auf die Souveränität und auf die souveräne Gnade Gottes. Es ist doch interessant, dass diejenigen, die Gottes Gerechtigkeit in ihrem eigenen Leben in Kapitel 2 Malachi nicht sehen, die gleichen sind, die auch schon in Kapitel 1 die klaren Beweise der Liebe Gottes nicht gesehen haben. Dort ging es ja um die erwählende Liebe Gottes für das Volk Israel. Und sie hatten gefragt, worin hast du uns geliebt? Na, die ersten 5 Verse des Buches Malachi. Und Gott will 2 Dinge zeigen. Er will auf der einen Seite zeigen, dass Erwählung, er will zeigen, dass die Erwählung damit zusammenhängt mit dem, was sie in ihrem Leben erleben. Jakob habe ich geliebt und er sagt, deswegen wurden die Mauern gebaut. Deswegen wurdet ihr gerettet aus dem Exil. Esau habe ich gesagt, deswegen wird er nicht bauen. Er sagt, es gibt diesen Zusammenhang zwischen meiner Gnade und meinem Gnadenentschluss und eurem Leben, der unwiderrufbar ist. Und er muss ihnen diesen Zusammenhang aufzeigen, weil sie blind sind dafür. Aber dieselbe Art von Blindheit, und das ist das Zweite, was Gott macht, dieselbe Art von Blindheit wird in Kapitel 2 wieder zum Problem. Es ist die Blindheit für die Konsequenzen ihrer Handlung in ihrem Leben. Und wir könnten sagen, wer blind ist für die Erwählung Gottes, für die Erhabenheit Gottes in seiner Gnadenwahl, unverdienender Sünder, der wird auch dazu tendieren, die Konsequenzen seines eigenen Handelns nicht zu sehen. Und hier deckt der Prophet einen großen Irrtum auf, nicht wahr, in der Meinung der Menschen über die Erwählungslehre. Weil viele sagen würden, wenn wir wirklich an die doppelte Prädestination glauben würden, wenn wir wirklich glauben, dass Gott den Jakob bedingungslos erwählt hat, ohne dass er was Gutes oder Schlechtes getan hat, ohne dass er eine Entscheidung für Jesus gefällt hat und so weiter, und dass er den Esau schon vor seiner Geburt verworfen hatte, dann würde es doch bedeuten, dass es egal ist, was ich mit meinem Leben mache. Gott erwählt sowieso und Gott rettet sowieso, wen er will. Aber unser Text sagt uns, dass diejenigen, die in Frage stellen, dass ihre Taten Konsequenzen bringen, dass das die gleiche Personengruppe ist, die auch die erwählende Gnade Gottes in Frage stellen. Wer fragt, worin zeigt sich die Liebe Gottes zu uns? Der wird auch sagen, wo ist der Gott des Gerichts? Und Malachi hilft uns hier zu sehen, dass diejenigen, die Gott liebt, die Gott auserlesen hat, auch diejenigen sind, die gerecht handeln und ihre Verantwortung vor Gott sehen. Das heißt, wenn Gott jemandem eine gute Ernte gibt und segnet, dann bewirkt er in diesem Menschen vorher, dass er das Richtige aussät, dass er gehorsam ist und dass er aus seinem Schlaf der Gleichgültigkeit und Lethargie aufgerüttelt wird und zur Besinnung kommt, sodass es einen echten Zusammenhang gibt zwischen unseren Taten und Gottes Belohnung. Und vielleicht können wir fragen, kann deswegen Jakob sagen, seht, wie ich Gott geglaubt habe, während Esau sein Erstgeburtsrecht verachtet hat? Kann ein Erwählter sich etwas auf seinen Glauben und auf seine guten Entscheidungen, kann er sich etwas darauf einbilden? Nein. Denn es kommt alles von Gott, der ihn erwählt hat und diese Dinge bewirkt hat. Aber dennoch kann er sagen, Gott hat mir als Folge, als Konsequenz meines Glaubens und meines Gehorsams geholfen. So wie der Psalmist sagt, der Herr hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt, denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott. Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen rechtschaffen. Und Gott sagt hier über Levi, dadurch, dass er für mich eiferte, gebe ich ihm meinen Bund des Friedens. Das heißt also, wenn wir hier diesen Teil nochmal zusammenfassen, das, was wir gelernt haben, ein wahres Verständnis der Erwählung Gottes, bringt immer eine rechte Furcht vor Gott und vor seiner Hand in unserem Leben. Na, wenn wir diesem Gott so sehr ausgeliefert sind, dass er über uns verfügen kann, dass er bestimmen kann, wen er aus Gnade liebt und wen nicht. Wenn Gott doch diese Macht hat, mit mir zu tun, wie es ihm beliebt, wenn ich wirklich eine Nussschale bin auf den Wogen des Ozeans der Souveränität Gottes, dann hat Gott doch auch die Macht, die Früchte meiner Taten, meiner Einstellungen über mich zu bringen, ob gut oder böse. Und dann sollte ich auf seine Gebote hören und alles tun, um sein Wohlgefallen zu gewinnen und zu behalten. Und wenn Gott dich doch vor Grundlegung der Welt geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn für dich gab, wirklich für dich gab, so sollte doch die Liebe dieses mächtigen Königs dich dazu drängen, dich völlig hinzugeben. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, ist die Souveränität für dich eine Ausflucht? Dass du sagst, ja, Gott ist gnädig, wir ernten nicht, was wir säen. Und es mag fromm klingen zu sagen, wir sind sowieso Sünder, wir säen immer Schlechtes, aber Gott bringt durch seine Gnade dann immer wieder Gutes hervor und Gott will mich schon zum Ziel führen, trotz meiner Sünde. Dann muss ich nicht so achtsam sein, ich brauche die Ermahnung nicht, ich muss nicht mit all meiner Kraft für den Glauben kämpfen. Und das ist eine Lüge. Und es ist ein Zeichen, dass du noch keine Gottesfurcht gelernt hast. Und ich möchte jetzt vor allem auf die Anwendung eingehen. Gott zeigt uns ja hier, Gott lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf, dass wir ernten, was wir sehen und dass das auch generationenübergreifend sichtbar wird. Er lenkt ja die Aufmerksamkeit der Priester zur Zeit von Malachis auf ihre Vorfahren. Und er sagt, schaut, eure Vorfahren, die Leviten. Und wir dürfen diesen Generationenfokus nicht verpassen in der Anwendung, den Gott auch bei uns setzt. Gott sagt uns hier, wenn du dieses Prinzip der Saaternte suchst, dann schaue nicht nur auf die paar Jahre deines Lebens, sondern schau auf die Geschichte deiner Vorfahren und des Volkes Gottes. Schaue auch auf die Frucht gottesfürchtiger Leben, treuer Personen in deiner Gemeinde, in Biografien, die du lesen kannst, in deinem Umfeld. Und nimm dir Zeit, diese langfristigen Folgen in deren Leben zu sehen, damit du Gott fürchten lernst. Und ich möchte euch zwei Beispiele erzählen aus meinem Hintergrund. Ich habe vor nicht so langer Zeit meinen Vater mal gefragt, wen sahst du damals als Jugendlichen so als dein Vorbild? Und wer ist für dich jetzt einfach ein Vorbild, wo du sagst, hier siehst du wirklich, wie jemand gesät hat und Gott ihm eine Ernte geschenkt hat? Und er erwähnte und er erzählte von einer Person, die hieß Hans Zurbuchen, das war sein Onkel, mein Großonkel. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in sein Leben. Hans Zurbuchen hat über Jahrzehnte in seinem Leben einen missionarischen Dienst im Berner Oberland gemacht, später dann auch in der ganzen Schweiz. Und er hatte ein Zelt und Bänke. Und er hat dieses Zelt aufgestellt und Menschen zu den Evangelisationen eingeladen. Und es war ein schlichter Dienst. Ohne viel Programm, ohne viel Musik und Spektakuläres. Und er hat über viele Jahre hinweg wenig Erfolge gesehen. Manchmal gab es über einen ganzen Sommer harte Arbeit, eins oder zwei Bekehrungen. Und er hat mit seiner Familie große Entbehrungen auf sich genommen. Sie hatten wenig Einkommen, sie lebten von diesem Dienst, aber sie waren sehr langsam, sehr bescheiden zu sagen, was sie brauchten. Aber diese wenigen Bekehrungen, die Gott ihm gab, diese Menschen wurden über die Jahre zu Säulen der Gemeinden im Berner Oberland, die wiederum durch ihre Dienste vielen halfen. Die eine Gemeinde, die eine Familie, eine sehr kinderreiche Familie, die sich bekehrt haben unter dem Dienst von Hans, deren Kinder dienen jetzt in der Gemeinde. Und die haben ihr Haus zur Verfügung gestellt für zahllose Jugendfreizeiten, die auch mich geprägt haben. Mit über 100 Jugendlichen, die am Tag 3 bis 4 Bibelarbeiten gemacht haben. Und Wir sehen in seinem Leben dieses Muster der Treue und der Gottesfurcht. Und wir sehen, wie Gott dann die Früchte seiner Arbeit auf ihn bringt. Ich möchte noch zwei Geschichten erzählen, die nicht aus meiner Verwandtschaft sind. Es sind zwei ältere Frauen, die wir als Familien kennen und die ich auch persönlich kenne. Und die eine hat ihr Leben lang in einem Restaurant gearbeitet mit ihrem Mann. Es war eine harte Arbeit. Und sie hat auch regelmäßig für viele Menschen gekocht. Und als ihr Mann gestorben ist, hat sie weiterhin Menschen bedient. Und sie war dafür bekannt, dass sie Menschen zu sich einlud in ihr Haus. Sie hatte nicht viel Geld. Sie hat ihr Geld dafür gebraucht, um einzuladen. Und sie hat bis in das hohe Alter, sie lebt heute noch, verschiedene Menschen gepflegt. Für Jahre lang lebte eine Frau mit ihr, die dement war und die sie treu und liebevoll gepflegt hat. Und unter anderem auch Menschen, die von ihrer eigenen Familie nicht gepflegt wurden oder versorgt wurden, fanden bei ihr Unterschlupf. Und sie war alt und gebrechlich und sie war aber immer am Dienen und immer am Geben. Und auch in unserer Jugendzeit, sie wusste immer, was gerade in unserem Leben passiert. Sie hat immer wieder gefragt, sie hat treu gebetet. Und sie wurde so zu einer Art Großmutter in der Gemeinde. Man war oft und gerne bei ihr, einfach weil man sie sehen wollte. Und man hat sie eingeladen, sie wurde viel zu Geburtstagsfeiern eingeladen, weil man sie dabei haben wollte. Und es ist nicht so, dass sie keine Sünderin wäre oder dass sie nicht auch mit Stolz kämpfen muss und so weiter. Aber dieses generelle Lebensmuster dieser Frau zeigt, dass sie auf andere fokussiert war und auf den Herrn. Und es ging ihr nicht um sich selbst. Und sie hat im Stillen und im Unscheinbaren demütig und bescheiden gedient. Und sie war geliebt. Und das ist eine alte Frau in einer Zeit, wo viele Menschen einsam sind, wo vielen auch langweilig ist, der nie langweilig wurde im hohen Alter, die ein sinnerfülltes Leben hat, sinnerfüllter als manche Menschen im Berufsleben. Und ich möchte euch eine zweite Frau nahebringen. Es ist eine Frau, die wenig gedient hat. Und im Gegenteil, die in der Gemeinde oft hausieren ging mit ihren Problemen und Mitleid erwartet hat. Und für sie war die Gemeinde der Ort, wo sie alles erwartet hat, was sie von ihrer Familie nicht bekommen hatte. Und ich kann mich noch als Jugendlicher erinnern, da war immer so ein schlechtes Gewissen, dass es einem gut ging neben ihr und dass man vielleicht zu wenig gegeben hatte. Und es gab eine Sache, die völlig fehlte, nämlich Liebe und wirkliches Interesse am Wohl des anderen. Es ging immer um sie, um ihre Probleme und um banale Sachen in den Gesprächen. Und man hat gemerkt, sie war immer enttäuscht, wenn sie nicht eingeladen wurde. Und sie lebt ein Leben, wo sie der Enttäuschung, der Bitterkeit. Und wo sie sagt, ich bin nicht viel wert, die Menschen mögen mich nicht, die laden mich nur aus Pflichtgefühl ein. Und das ist die Ernte, die sie gesät hat. Und das sind Langzeitmuster, die man oft erst über Generationen verfolgen kann, nicht wahr? Über wie man sieht, wie die Menschen mit ihren Kindern umgegangen sind und sind die Kinder treu geblieben? Bei welchem besteht ein gutes Verhältnis zu den Enkelkindern? Wer wird noch im hohen Alter geliebt und als Vorbild und Vater und Mutter im Glauben gesehen, auch über die eigene Familie hinaus? Und Gott sagt den Leviten hier, seht hin, seht eure Vorfahren, den Stamm Levi. Seht die positiven Folgen ihres Gehorsams und lernt daraus. Lernt diesen zentralen Aspekt wahre Gottesfurcht. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und ich möchte zum Schluss mit ein paar Aufrufen, die aus diesem Text folgen, hier enden. Vielleicht sagst du, ja, ich sehe, dass das auf mein Leben zutrifft. Ich bin wirklich in der Situation, dass ich mein Übel sehe und ich habe Böse gesät und ernte auch Böses. Und vielleicht sagst du heute auch, ich sehe dieses Muster um mich herum. Ich sehe den Unterschied zwischen einem Gerechten und einem Ungerechten. Und ich sehe auch die Langzeitwirkung treuer Gottesfurcht und ich habe es verspielt. Und ich möchte dir als erstes sagen, wenn das auf dich zutrifft, vielleicht siehst du dein Elend noch nicht genug. Weil viele Menschen klagen darüber, dass sie Chancen verpasst haben und dass sie nicht so gelebt haben, wie sie es hätten tun sollen. Viele Menschen auf ihrem Sterbebett bereuen Dinge. Und sie sind noch nicht gottesfürchtig. So manche sagt, hätte ich doch nur mehr dies, mehr das. Und die Altersheime in unserem Land sind volle Menschen, die sich wünschen, so gelebt zu haben, dass sie nicht einfach jetzt als Last empfunden werden. Viele stehen vor dem finanziellen Ruin und ärgern sich über ihre Torheit, die dazu geführt hat. Aber die Tatsache, dass sie weiterhin die gleichen Samen in die Hand nehmen und weiterhin die gleiche Aussaat säen auf Hoffnung hin, zeigt, dass sie nicht wirklich glauben, dass Gott sich nicht spotten lässt. Und so möchte ich dir sagen, bedenke, dass jede schlechte Ernte in diesem Leben bloß ein bitterer Vorgeschmack auf die Ernte des Verderbens im kommenden Leben ist. Bedenke, dass du auf dieser Erde niemals wirklich das erntest, was deine Taten verdient hätten. Und dass der Löwenanteil der Rechnung noch aussteht, wenn er nicht durch das Blut Jesu Christi gedeckt wird. Dass die hässlichsten Dornen noch unter der Erde schlummern und nur warten auf den Moment, wo der Herr sie nicht mehr zurückhält. Und das Zweite, was ich dir sagen will heute Morgen ist, es ist nicht zu spät, heute umzukehren. Maleachi wird dann in Kapitel 3 sagen, kehrt um zu mir, 3 Vers 7. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Und umzukehren von jahrzehntelangen Mustern der Sünde wird dir alles abverlangen. Wie will ein Leopard seine Flecken ändern? Wie will eine undankbare Person, die über ihr Leben lang undankbar war, nun Dankbarkeit, Aufopferung, treuen Dienst lernen? Wie will eine Person, die sich ihr Leben lang ins Zentrum gestellt hat, lernen zu schweigen und sich zurückhalten? Und es ist unmöglich, ist die Antwort. Aber es ist niemand anderes als der Herr der Heerscharen, der dir einen Neuanfang bietet. Und wir sehen das in diesem Kapitel 2 immer wieder, diesen Titel für Gott, nicht wahr? Ich bin der Herr der Heerscharen, der dir einen Neuanfang bietet und der sich zu dir umkehren wird, wenn du dich zu ihm bekehrst. Und wir sehen auch in unserem Kapitel 2, den, der die Armeen des Himmels befiehlt, dem alle Macht gegeben ist, der auch dir wahre Gottesfurcht lehren kann, damit du lernst, demütig zu werden. Damit du lernst, wie Paulus zu sagen, ich habe gelernt, in allem zufrieden zu sein. Der dir lehren kann, Verantwortung zu übernehmen, mit deinem Scherbenhaufen trotzdem zur Ehre Gottes zu leben. Und in dem Bereich, den Gott dir gibt, treu zu werden. Und deine Ansprüche beiseite zu legen und zu bekennen, dass du nichts anderes bekommen hast, als was du verdient hast. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Sät die Frucht der demütigen Umkehr aus. Unterwerft euch der Hilfe Gottes und der Hilfe und der Erziehung seiner Gemeinde. Sät aus und erntet die frohmachende Umkehr Gottes zu euch. Und der letzte Punkt ist, auch wenn wir umkehren, müssen wir damit rechnen, dass Gott die negativen Konsequenzen unserer Sünde oft lässt, damit wir lernen, uns vor seiner Hand zu beugen, damit wir lernen, in unserem Leben noch zu sagen, ich habe gesündigt, ich war gottlos und seht die Konsequenzen in meinem Leben und ich will mit diesen Konsequenzen leben und ich will nun zur Ehre Gottes leben. Und ich will bekennen, dass ich mehr Gutes bekommen habe, als ich je verdient habe. Und dann dürfen wir Hoffnung haben, nicht wahr? Wir haben letztes Mal gesehen, wie dieser Stamm Levi ein verfluchter Stamm war. Und er war verflucht wegen den schlechten Samen, den der Vater, den Levi, gesät hat, da er ein gewalttätiger Mensch war. Und Gott sagt, ich will euch zerstreuen unter dem ganzen Volk Israel und ihr sollt keinen Anteil haben, keinen festen Ort in dem Land Kanaan. Und wir haben gesehen, wie Gott nun diesen Fluch umdreht und dass er zu einem Segen wird. Und wenn Gott euch vorher nur gedroht hat und euch mit den Konsequenzen eurer Sünden immer tiefer brachte, so wird er nun sich zu euch umkehren und eure Flüche zum Segen wenden, wie beim Stamm Levi. Wenn du vorher verlassen warst und Gottes Zorn über dich ist, so wird er sich Kraft des Opfers Jesu Christi in Liebe zu dir wenden und dir aufhelfen und dir seine Wege lehren und mit dir die Pflanze der Gerechtigkeit aussehen. Möge Gott sich über uns erbarmen und sein Wort segnen. Amen.